Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu.
Ja, heute habe ich Spielzeug mitgebracht. Ich möchte mich mit euch etwas unterhalten über eine Bibelstelle aus Matthäus 5. Matthäus 5 ab Vers 13 sagt, ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter, so leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Interessantes Statement, weil es Wesen definiert. Ihr seid das Salz der Erde. Naja, was ich bin, naja, sagen wir mal so. Meine Meinung über mich selbst ändert nicht mein Wesen. Das war ein tiefer Satz, den sollte man in Facebook posten. Meine Meinung über mich selbst ändert nicht mein Wesen. Die Bibel sagt, ihr seid das Salz. Ob ich das glaube oder nicht, tut nichts zur Sache, wir sind es nun mal. Die Frage ist, sind wir effektiver als Salz? Und jetzt kann man sich mit dem Salz schön verweilen und sagen, oh, was bedeutet, kann Salz seine Salzigkeit verlieren? Was ist das mit dem rausgeworfen werden auf die Straße und zertreten werden? Wisst ihr was? Keine Ahnung. Deshalb gehen wir zum Licht, da wird es einfacher. Denn Licht, damit können wir besser umgehen. Aber es wird das Gleiche gesagt. Wieder so eine Wesensbeschreibung. Ihr seid das Licht der Welt. Ich habe mal ein Licht mitgebracht. Jetzt ist es mir klar, es ist hell und das ist ein kleines Licht. So viel Unterschied macht das jetzt nicht. Wenn hier jetzt richtig dunkel wäre, würde es einen Riesenunterschied machen. Aber Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Und dann geht er in eine Erklärung und sagt, eine Stadt, die auf dem Berge liegt, die kann nicht verborgen bleiben. Und so eine Stadt auf dem Berg, das hat was. Jetzt damals, die Stadt auf dem Berg, war so eine Sache. Ich habe ja in Kanada studiert und Winnipeg, wo ich da war, das ist so flach wie gebügelt dort. Das sind so die Gegenden, wo man so aus Amerika und so die Bilder sieht, wenn so die Straße kerzengerade am Horizont verschwindet. So sieht es dort aus. Und es ist super interessant, wenn man dann mitten in der Nacht unterwegs ist auf so einem flachen Land, wo man 100 Kilometer weit gucken kann, dann sieht man die Dörfer und Städte als Lichtkugeln. Das ist Wahnsinn, das ist schon beeindruckend. Ich weiß noch, einmal sind wir heimgefahren aus Saskatchewan. Das ist hinten links. Und Winnipeg ist eine, ich weiß nicht, wo sie jetzt ist, aber es hatte damals schon irgendwo zwischen 800.000 und 1 Million. Also irgendwas, also ist eine richtige Großstadt. Und du weißt, du musst noch 2 Stunden fahren, siehst aber am Horizont schon diese Lichtkugel. Jetzt damals in Israel, in der Kultur, in der Jesus war, erstens mal ist es so, dass da, wenn es da dunkel wird, geht das Licht aus. Regine wird es aus Uganda kennen. Nix hier, 1/2 Stunden Dämmerung, da macht jemand das Licht aus. Das ist eine Sache von 5 Minuten. Und dann stehe ich im Dunkeln. Und nix hier, aber ja, irgendwo, es gibt ja noch Straßenbeleuchtung und so, irgendwo kommt immer, dort nicht. Das heißt konkret, wenn man da unterwegs war, am Abend, und man oft in die Nacht reingereist ist, nachmittags erst losgegangen, weil es mittags einfach so brutal heiß ist. Und wenn man sich da ein bisschen falsch timet, auf einmal macht jemand das Licht aus. Zack, stehst du im Dunkel und siehst nichts mehr. Wenn da gerade Neumond ist, hast du ein Problem. Aber dann sieht man auf dem Berg irgendwo eine Lichtkugel. Und man weiß, wenn ich es dorthin schaffe, dann wird alles gut. Weil bis heute ist im Mittleren Osten, und da war es damals noch viel stärker, Gastfreundschaft ist ein Gesetz. Wenn jemand dich bittet, ihn aufzunehmen, ist das in der Kultur ein absoluter No-Go, jemand abzulehnen. Deinen schlimmsten Feind würdest du nachts nicht draußen lassen. Aber das Gesetz ist so, während er in deinem Haus ist, während er in deinem Zelt ist, ist er Teil deiner Familie. Und das ist ein heiliges Recht. Da würde niemals jemand dagegen verstoßen. Was am nächsten Morgen, wenn du aus dem Haus raustrittst, Sache ist, du musst halt schnell sein. Na, das ist was anderes. Aber diese Stadt auf dem Berg, die nicht verborgen bleibt, dieses Licht, das da ist, ist ein Hoffnungsfunke, ist ein Zeichen der Hoffnung. Weil wenn man, es gibt erstens mal Richtung, du bist nämlich ganz verloren und orientierungslos in der Dunkelheit, und du weißt, wenn du dahin schaffst und um Gastrecht bittest, kriegst du Versorgung, dir wird was zu essen gegeben, du kriegst einen Platz zum Übernachten, du bist im Schutz, da kümmert sich jetzt erstmal jemand. Und das ist eine heilige Pflicht. Es gibt in der Bibel noch mehrere solche Beispiele, in denen man jetzt noch tiefer reingehen könnte, wo man es noch schön rausarbeiten könnte. Gastrecht war auch das, war die Aufgabe des ganzen Dorfes oder der ganzen Stadt, nicht nur des Einzelnen. Das heißt, du kannst da sicher sein, kommst du zu so einer Stadt, dann bist du erstmal durch die ganze Stadt geschützt und versorgt und aufgehoben. Und Jesus sagt, das seid ihr. Das seid ihr in der Dunkelheit dieser Welt. Seid ihr die Stadt auf dem Berge. Dieser Hoffnungsfunke, wenn man euch sieht, kriegt man wieder Orientierung, man ist nicht mehr verloren und man weiß genau, dort gibt es Hilfe. Wenn ich da hinkomme, die kümmern sich. Die lassen mich nicht allein. Die lassen mich nicht draußen stehen. Die kümmern sich. Die versorgen mich, die schützen mich. Das ist das, was hier drin steckt. Und Jesus geht weiter und sagt, in diesem ihr seid das Licht der Welt. Es ist ein Blödsinn, dass man Licht anmacht und dann es unter einen Scheffel stellt. Jetzt ist das ein schönes altes Wort, Scheffel. Was ist ein Scheffel? Peter sagt es laut, ein Eimer. Okay, ein Eimer wollte ich nicht mitbringen, ich habe eine Schüssel geholt. Weil was macht jetzt so ein Scheffel? Ein Scheffel ist ein Hohlmaß und ein Stoffel ein Hohlbohrer. Naja. Was macht ein Scheffel? Das Licht nutzlos. Das Licht ist immer noch an. Aber es macht nicht mehr, was es soll. Es ist nicht mehr sichtbar. Es gibt keine Richtung mehr, es gibt keine Hoffnung mehr. Es macht nicht mehr, was es soll. Warum ist Licht so wichtig und so zentral? Weil Gott selbst Licht ist. Das Erste, was Gott erschafft aus dem Chaos, ist, er spricht, es werde Licht und es wurde Licht. Und dann hat er Licht und Dunkelheit getrennt. Licht ist das Wesen Gottes. Jakobus sagt, er ist der Vater des Lichts, in dem es keine Finsternis gibt. Warum sind wir das Licht der Welt? Weil wir Gottes Botschafter in dieser Welt sind. Ohne uns wird's duster. Einer der Gründe, warum ich kein Dacia fahre, wird, weil auf dem meisten steht duster drauf. Oh, der weiß es richtig schlecht, ich weiß. Aber das kann man machen, wenn man nicht ins Internet kommt. Okay. Wir sind das Licht dieser Welt. Aber dieses Licht muss seinen Job machen, weil es macht keinen Sinn, dass man Licht ist, aber dieses Licht dann verbirgt. Das macht keinen Sinn. Jetzt, was sind denn solche Scheffel? Was sind die Dinge, die das Licht verbergen? Jetzt, ich will hier nicht in einen Appell kommen. Seid Licht. Hopp auf. Leuchtet. Aber woran wir arbeiten können, ist Dinge, die wie ein Scheffel wirken, die das Licht in uns anfangen zu verbergen und ihm seine Wirksamkeit nehmen. Ich möchte mit euch über drei Scheffel reden. Der erste Scheffel ist falsche Demut, also so eine falsche Bescheidenheit. Weil sich zu sagen, nee, ich will ja gar nicht, dass man auf mich guckt. Ich will ja gar nicht, dass man sich an mir orientiert. Schlicht und ergreifend, unterm Strich, dann machst du deinen Job als Jesus-Nachfolger nicht. Du sollst diese Stadt auf dem Berg sein. Du sollst Hoffnung bringen, du sollst einen Orientierungspunkt geben. Ja, aber ich doch nicht. Doch. Das ist dein Job. Das Problem ist, wir verbinden damit eine Wertigkeit und ihr kennt es alle. Leute, die relativ selbstsicher sind, werden von Leuten, die es nicht sind, oft als stolz verschrien. Wie kann man nur so von sich überzeugt sein? Ich bin nicht überzeugt von mir, ich bin überzeugt von dem, der in mir ist. aber mit dem, der in mir ist. Der ist nämlich stärker als der, der in der Welt ist. Und mit dem kann ich über Mauern springen und mit dem kann ich alles, weil er mich befähigt. Und das hat mit Stolz nichts zu tun, sondern mit einem Umarme von dem, wer der ist, der in mir ist. Und so dieses, das war ja gar nicht ich. Also, hey, gute Predigt. Nee, das war gar nicht ich, das war alles der Herr. Nein, so gut war sie bestimmt auch nicht. Diese falsche Demut. Und Demut für mich in meiner Definition ist Demut, der Mut zu sich selbst zu stehen. Ehrlich, keine Übertreibung, keine Untertreibung. Der Mut, sich selbst zu zeigen und ehrlich zu sein. Zu wissen, wer man selbst ist und dazu zu stehen. So definiere ich Demut. Und dann einfach auch zu wissen, wozu Gott mich gemacht hat. Und ich habe einen klaren Auftrag zu verkündigen, also zu predigen und zu lehren. Das weiß ich. Ich stelle mich nicht hier vorne hin, weil ich denke, ich könnte es besser als alle anderen. Ich stelle mich hier vorne hin, weil ich weiß, ich habe vom Herrn einen Auftrag. Und dann ist es weder rumrennen und ach nee, ich kann das ja gar nicht, wer bin ich? Noch aufzutreten mit einem, ich bin Gottes Gabe an die Welt der Bibelauslegung. Es ist beides ein Blödsinn, aber Gott hat mich berufen und ich versuche meinen Job zu machen. Darum geht's. Demut ist der Mut, sich selbst zu sein. In aller Beschränktheit auf der einen Seite und Begabtheit auf der anderen. In aller Begabung, in aller Stärke und Schwäche, sich selbst sein und ehrlich dazu zu stehen. Das ist Demut. Und was verbirgt das Licht, wenn wir versuchen, jemand anderes zu sein? Das macht das Licht aus. Dann leuchten wir nicht mehr, wie wir leuchten sollen. Ich versuche gerade meine Kinder, die 4 und 7 sind, beizubringen, sich nicht dauernd zu vergleichen. Warum? Weil sie einzigartig sind. Okay, artig sind sie nicht, aber einzig auf jeden Fall. Sie sind einzigartig. Was soll diese Vergleicherei? Als Jesus dich gemacht hat, wollte er dich und nicht jemand anderes. Warum bin ich kein Zwilling? Weil Gott gewusst hat, wer von mir verträgt die Welt nicht. So eine falsche Bescheidenheit, falsche Demut ist etwas, das ist ein Scheffel. Das Zweite, was ein Scheffel ist, ist Sünde. Sünde in unserem Leben zu erlauben, macht das Licht aus. Woher weiß ich das? Was war denn die Reaktion nach der ersten Sünde? Adam und Eva haben sich versteckt. Warum? Irgendwas ist jetzt im Raum, was verborgen werden muss. Und sie sahen, dass sie nackt waren. Und auf einmal war die Nacktheit unangenehm. Vorher war sie kein Problem, die war schon die ganze Zeit nackig. Aber auf einmal war das Gefühl da, ich muss was verbergen. Und das ist die Schwierigkeit. Das macht das Licht aus. Wenn man auf einmal haushalten muss mit dem, was man zeigt. Und für mich ist das, wenn ich mich frage, ob ein Gedanke, den ich habe, ob etwas, was ich gern mache, würde an Handeln, wenn ich mal Gedanken darüber mache, ob das okay ist, ist das mein Pi mal Daumen wert? Wenn das rauskommt, kann ich das zeigen oder ist da ein komisches Gefühl, wenn andere das wissen? Und wenn ich das Gefühl habe, ich muss es verstecken, dann weiß ich, das Licht geht aus. Wenn ich das Gefühl habe, ich muss es verbergen. Jetzt renne ich nicht rum und sage, jeder muss von mir alles wissen. Das ist ein Blödsinn. Aber die Leute, die mir nahestehen, meine Frau, meine Family, meine Freunde, meine Leitung, wenn ich das Gefühl habe, ich muss was verbergen vor Reinhard in der Doppelposition als Freund und Leiter, dann habe ich ein Problem mit meinem Handeln. Dann ist es nicht okay. Warum? Ich muss es verbergen. Ich habe von meiner Frau genau ein Geheimnis. Eine Sache, wo ich nicht mit ihr drüber reden werde. Ihre Geburtstagsüberraschung. Weil da habe ich eine Zeit der Offenbarung. Darüber rede ich mit ihr nicht. Ansonsten haben wir keine Geheimnisse voreinander. Punkt. Weil wenn ich in Versuchung bin, etwas zu machen, das ich nicht frei meiner Frau erzählen kann, dann ist das falsch. Dann ist das ein Check, wo ich sage, das soll ich besser nicht machen. Und mein Entschluss ist, wenn ich es doch mache, dann erzähle ich es doch. Das nennt man Sünde bekennen. Weil wie komme ich raus? Wie mache ich diesen Scheffel der Sünde weg? Ja, ganz einfach, ich bekenne sie und empfange Vergebung. Ich bringe die Dinge ans Licht, damit das Licht wirksam werden kann, das Licht leuchten kann. Das Dritte, ist Angst. Der dritte Scheffel ist Angst. Diese Angst, sage, aber wenn Leute das von mir wüssten, dann würden sie mich ablehnen. Also muss ich mich, der ich Licht bin, verbergen. Das macht keinen Sinn, ein Licht anzumachen und dann unter den Scheffel zu stellen und es zu verstecken. Wenn ich Angst habe, wenn das, was das Leute, wenn sie mich kennen, wenn sie Dinge wirklich wüssten, mich auf einmal ablehnen würden oder so, wir müssen mit dieser Angst umgehen. Aber diese Angst beruht auf einer Erfahrung von sehr, sehr vielen Leuten. Nämlich, dass da, wo Dinge rauskommen über sie oder sich etwas zeigt, die Leute sie wirklich verlassen werden. Von Menschen, die ihnen wichtig sind. Jetzt das Gegenmittel gegen Angst ist Liebe. Das Gegenmittel gegen Angst ist Liebe. Weil perfekte Liebe vertreibt alle Angst. Treibt alle Angst aus. Das heißt, wir müssen es riskieren, Liebe zu begegnen. Und jetzt sind wir wieder bei Gott. Mit unserem Selbstwert, und dieser falsche Demut, ich bin ja nichts und ich kann ja nichts. Weißt du was, wenn du nichts bist, dann hat Gott seinen Sohn für nichts gegeben. Das ist ein Gedanke, den ich für mich nicht zulasse. Also kann ich nicht nichts sein. Jetzt könnte man über Johannes reden, der gemeint hat, er muss zunehmen, ich muss abnehmen. Meine normale Antwort, wenn jemand mir das sagt, sage ich, ich weiß, dass ich abnehmen muss. Ob Jesus zunehmen muss, weiß ich nicht. Der hat doch jetzt so Auferstehungskörper, hat er immer noch Gewichtsprobleme. In dem Ding geht es um was anderes. Nämlich es geht um den letzten Prophet des Alten Testaments, der seine Rolle abgibt und seine Autorität abgibt, damit das Neue Testament etabliert werden kann in Christus. Und er sagt über diesen, konfrontiert mit seinen Jüngern, die ihm sagen, aber Jesus und seine Jünger taufen jetzt mehr als wir, der hat jetzt mehr Zulauf, der kriegt mehr Einfluss wie du. Und sagen ihm eigentlich, pass mal darauf auf, das kannst du nicht unterstützen, wenn er, nee, das läuft gerade super. Weil meine Ehre als größter und letzter Prophet des Alten Testaments läuft aus und seine beginnt. Das ist schon richtig so. Ich muss abnehmen, er muss zunehmen, das ist alles in Ordnung. Das ist der Zusammenhang. Gott, der uns so liebt und so wertschätzt, dass er seinen Sohn für uns gibt. Paulus argumentiert da im Römerbrief, wie sollte er mit ihm uns nicht alles andere geben? Diese Art von Liebe brauchen wir, um die Angst zu überwinden, abgelehnt zu werden, komisch dazustehen, die bei uns das Licht ausmacht. Und ich habe Menschen in meinem Leben, bei denen ich es riskiert habe, sie mein Innerstes sehen zu lassen, und die sind immer noch da. Das ist meine Frau, das sind meine Familie, das sind meine wirkliche Freunde um mich herum. Die haben mich gesehen und sie sind immer noch da. Und da es erlaubt es mir, ich selbst zu sein und mein Licht leuchten zu lassen. Das erlaubt es mir, zu umarmen, wie Gott mich gemacht hat, und mein Licht leuchten zu lassen. Das erlaubt es mir, mich hinzustellen und zu sagen, ihr dürft mich angucken. Und Orientierung und Hoffnung und Hilfe darin finde. Weil ich will das sein. Ich will ein Licht sein. Ich will eine Hilfe sein. Ich will das sein, was Jesus gesagt hat. Und ich glaube, dass Jesus keine Probleme damit hat, wenn wir das sind. Weil er sagt, wenn wir unser Licht leuchten lassen, dann wird die Welt unsere gute Taten sehen und wird den Vater im Himmel preisen. Das heißt, wenn wir in das reinkommen, wozu Gott uns gemacht hat, das nimmt von Gottes Ehre nicht weg. Weil die Leute werden merken, wo es herkommt, und werden nicht uns preisen, sondern unseren Vater im Himmel. Und so soll es sein. Problem gelöst. Und eine Sache, die entscheiden müssen, ist, das ist für mich ein stimmiges Bild. Ich weiß, dass das Licht, das durch uns scheint und das Licht, das in uns ist und was uns zum Licht macht, Jesus ist. Aber der ist nun mal in uns verpackt. Das ist wie so eine Lampe in einem Glas. Aber wir entscheiden uns, welche Art von Glas wir sind. Jesus ist drin, das ist nicht das Problem. Nur, je nachdem, welches Glas man nimmt, in diesem Glas ist jetzt das Licht. aber es kommt nicht durch. Warum? Weil es nicht transparent ist. Weil man nicht reingucken kann. Und dann leuchtet das Licht auch nicht und wird zum Wegweiser und wird zur Stadt auf dem Berg und wird zum Hoffnungsfunke. Wenn ich aber mich entschließe, mein Leben transparent zu leben, wird das Licht nicht gehindert. Letztendlich finden wir in Jesus wirklich alles. Jesus ist das Gegenmittel, Gesche, das Hohlmaß, den Scheffel. Weil Jesus ist der, der uns Identität gibt, wo man nicht übertreibe, nicht untertreibe, müssen jemand anderes sein, müssen nicht vorgeben, müssen jemand zu sein, der wir nicht sind. Jesus ist der, der unsere Sünde vergibt und wir sie nicht mehr verstecken müssen und uns nicht mehr verstecken müssen, weil wir gesündigt haben. Und Jesus ist der, der in seiner Liebe und Annahme uns die Angst nimmt, zu versagen, abgelehnt zu werden, verstoßen zu werden. Das, was ich meinem Jesus, der all das für mich tut, zurückgeben möchte, ist ein transparentes Leben. Damit alle um mich herum Anteil haben können an diesem Licht, das er in mir ist. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Lass uns transparent leben, damit die Welt dieses Licht sehen kann. Lass uns noch beten. Und Jesus, danke, dass du so gut zu uns bist. Danke, dass du alles für uns gegeben hast. Danke für deine Liebe, Güte und Gnade. Danke, dass du das Licht bist und dass du uns sagst, wir sollen das Licht sein. Danke, dass du uns anvertraust, eine Stadt auf dem Berg zu sein, die Richtung gibt, die Hoffnung gibt, die eine Verheißung ausspricht von Versorgung, von Schutz, von Geborgenheit. Herr, und da, wo wir Probleme haben mit Transparenz, bitte ich dich, dass du reinkommst in unsere Ängste, in die Sünde, in der wir noch drückt sind, und in unser Selbstverständnis, damit es geheilt wird und wir transparente Liebe können, es der Welt erlaubt, Jesus in uns zu sehen und diese Hoffnung zu ergreifen. Amen. Reinhard hat jetzt noch ein paar praktische Anregungen, die er mir gerade abdrücken wollte. Aber soll man schön selbst machen, weil es knaller Punkte, ich weiß nicht, ob ich es so hinkriege.
Ja, Delzi hat ja schon gesagt, hat mich schon gefragt, warum sagst du das nicht? Also ich war letzte Woche mit Martin Spreer zusammen und wir haben uns so unterhalten. Und dann hat der was aufgebracht, irgendwo, klar, kennen wir das, aber er hat es so gut auf einen guten Punkt gebracht und den möchte ich an euch weitergeben. Wenn man Licht ist, dann kann man nämlich was machen, jetzt gerade in der Zeit. Im Moment ist ja so der Gedanke, alles runterschrauben, im Wohnzimmer hocken und so. Und da denke ich, nee, mach das nicht, sondern Folgendes, ganz konkret. Als Schritt Nummer 1, das sind 4 Schritte und wenn du willst, dass du sie bemerkst, dann kannst du gerne mitschreiben. Schritt Nummer 1 ist, geh mal wirklich in dein Wohnzimmer oder sonst wo, wo du am meisten Außenwände hast und dann denk mal an all deine lieben Nachbarn und fang an zu beten für sie, dass der Friede Gottes auf sie kommt. Also segne sie mit dem Frieden Gottes. ganz bewusst, ganz konkret, als einen echten Schritt, den du machst. Also wirklich so, und die Nachbarn da, und die Nachbarn da, und die Nachbarn da, und da. Und bete den Frieden Gottes auf sie runter. Gib dir da wirklich einen Riss. Der zweite Schritt ist, bete dafür, dass du in irgendeiner Form für diese Zeit angepasste Gemeinschaft mit ihm bekommst. Also zum Beispiel denke ich, man könnte es so machen, Flasche Wein unterm Arm, Nachbar klingeln, sagen, wir dürfen ja zwei Familien zusammen sein, was halten Sie davon? Sie nehmen Ihre Gläser, ich nehme meine Gläser, wir trinken jetzt ein Glas Wein zusammen. Einfach so lade ich Sie ein in dieser blöden Zeit zum Glas Wein. Also hab Gemeinschaft mit ihnen. Bete für, dass eine Tür aufgeht, dass du Gemeinschaft leben kannst mit deinen Nachbarn. Schritt Nummer drei, bitte darum, dass sie eine Gottesbegegnung haben. Und das geht so durch Heilung, beten um Heilung, Befreiung und so weiter. Das sind einfach Dinge, die in deinem Leben, die in den Leben der anderen Leute nicht stimmt und wo ihr drauf stoßt, wenn ihr Gemeinschaft habt und du dann wirklich die Gegenwart Gottes hineinrufen kannst. Und das Ziel ist, Menschen müssen Gott begegnen. Dann bete dafür, dass sie Gott begegnen, dass sie geheilt werden, befreit werden oder was immer sie dir erlauben zu beten. So dass sie wirklich, dass wirklich es in ihrem Leben zu einer Begegnung mit diesem wundervollen Gott kommt. Und das passiert. Also es ist ziemlich einfach, kennen wir ja von der Straße, da passiert das häufig, wenn man mit Leuten betet, da kommt es zu einer Gottesbegegnung. Und dann als vierten Schritt, der vierte Schritt ist, verkündige ihnen das Evangelium vom Reich Gottes. Erzähl ihnen, was Gottes Plan für diese Welt ist, nämlich nicht Covid-19, sondern Gottes Plan für diese Welt, was er letztlich will, dass sein Wille geschieht überall und dass er extra seinen Sohn dafür geschickt hat und dass er erreichbar ist, wenn sie möchten. Also Schritt 1 ist, den Frieden Gottes auf sie herabsegnen. Schritt Nummer 2 ist, Beziehung miteinander herzustellen. Schritt Nummer 3 ist, ihnen als Vermittler die Gegenwart Gottes vermitteln, dass die Gegenwart Gottes in ihrem Leben bewusst wahrgenommen werden kann. Und Schritt Nummer 4 ist, das Evangelium vom Reich Gottes erklären. Wenn du mich jetzt fragst, wo hast du das her? Naja, ich habe gesagt, Martin Spreyer, stimmt nicht ganz. Der Autor hat schon vor 2000 Jahren gelebt. Das ist genau das, was Jesus den 70 Jüngern gesagt hat, als er sie ausgesandt hat, dass sie so vorgehen sollen. Ja, das könnt ihr genau dort lesen. Es ist Lukas 10, 1 abwärts. Dort könnt ihr es lesen, dass es genau der Weg ist, wie Jesus seine Jünger aussendet zu den Menschen. Und ich glaube, es ist eine gute Zeit. Es ist jetzt eine Zeit, die uns eine ganz große Möglichkeit gibt, mal auf eine andere Weise bei unseren Nachbarn anzukommen. Und deswegen nutzt diese Zeit. Wir haben dann vor, irgendwie langfristig, wir wollen jetzt mittelfristig wollen wir auch einen Ort schaffen, wo man dann die Nachbarn als Schritt Nummer 5 dann mitbringen kann, sodass sie ihre Fragen stellen kann und dass man mit ihnen darüber sprechen kann, was es bedeutet zu glauben. Also, das ist nur mal für euch 4 Schritte, unser Licht leuchten zu lassen und besonders bei Nachbarn. Und ich erinnere mich super gerne zurück an Ostern. Das war so klasse. Wir hatten richtig, richtig gute Interaktion mit unseren Nachbarn. Und da werde ich jetzt natürlich, ich persönlich jetzt weitermachen. Meine Nachbarn sind wahrscheinlich die meistbebetetsten Leute. Ich meine, ich weiß nicht, was ihr macht, aber meine Nachbarn, die sind sowas von bebetet, die müssten eigentlich irgendwann mal mit dem Bus anfahren und sich alle für Jesus entscheiden. Also irgend sowas passiert da auch irgendwann, weil ich gebe da richtig Gas. Ich möchte die gerettet sehen. Ich will nicht alleine im Himmel sein, ich will, dass meine Nachbarn bei mir sind. Ist doch ein gutes Argument, oder? So langweilig im Himmel ohne Nachbarn. Also, von daher, lasst uns wirklich diese Schritte, dieses persönliche Nutzen für die Menschen, die um uns herum leben. Das ist das, was ich euch noch sagen wollte. Es gibt sonst sicherlich noch ein ganz...
Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26 996 oder per Mail über info@vineyard-speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist. Lieber, und ich erhebe.